Jean-Pierre, wie stirbt man eigentlich? Ich habe das noch nie gemacht. Und so, das hat natürlich etwas wahnsinnig Lustiges und gleichzeitig etwas wahnsinnig Feines.
Das ist der Podcast vom Essay Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Frontmann von Patent Ochsner, der Bühne Huber. Bühne, bist du eher Nacht- oder Tagmensch?
Eben, ich kenne beides sehr gut. Ich habe immer schon Schlafstörungen gehabt. Jetzt kommt aber noch senile Bettflucht dazu. Es bleibt manchmal nicht wahnsinnig viel.
Also sehr wenig Schlaf at the end of the day.
Ja, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr. Ich muss es sagen, es ist nicht so, dass ich wahnsinnig so das Manager-stolze Ding. Hey, ich brauche nur 4 Stunden Schlaf. Das habe ich nicht. Ich mache es nicht extra im Fall.
Ja. Nein, Schlaf ist etwas Schönes, wenn man dann hat. Das stimmt.
Und ja, wichtig. Jetzt ist zum Beispiel, aber wenn wir auf dieser Promotour sind, ist mein Problem ändert, dass ich immer höre, wie ich noch weiter schnurre in der Nacht. Ich höre mich die ganze Zeit schnurren. Ja.
Oder kommen da noch mal Sachen in den Sinn?
Ja, also ja, ich sowieso eben immer ein bisschen zu kämpfen, mit, dass mir immer Sachen in den Sinn kommen. Ich probiere mein Hirn eher stillzulegen.
Mhm. Aber gibt es bei dir so eine Tagzeit, wo du sagst, das ist meine Stunde, da funktioniere ich am besten, da bin ich am kreativsten?
Ja, es ist eigentlich, glaube ich, die beste Zeit habe ich vor dem Sonnenaufgang, wenn ich geschlafen habe. So die Zeit, wo die Vögel anfangen. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, ich bin ausgeruht und wach und offen und in so einer positiven Stimmung. Das habe ich sehr gerne in diesem Moment.
Also so um die 5 in der Dämmerung.
Dämmerungsmomente finde ich sehr schön. Mhm.
Das heisst, das neue Album von Patent Ochsner, Tag und Nacht. Was steht für den Tag, was steht für die Nacht?
Ja, ich habe es, glaube ich, schon relativ simpel gemacht. Ich muss aber sagen, es ist ja eigentlich mehr ein Album, das auch um die Dämmerung geht. Aber das Leben steht natürlich für den Tag und das Jenseits für die Nacht.
Und wieso ist dir das wichtig oder wieso hast du das eingebaut?
Nein, es ist so ein prägtes Album, es war prägt vom Umstand, dass ich einen guten Freund begleitet habe. Tod. Und ich musste ganz viele Sachen müssen aus dem Album rausnehmen, weil ich wusste, das Vertrag ist schlecht, ich kann nicht jetzt so lange unterwegs gehen. Und dauernd in diesem Thema sein. Obwohl die Songs nicht alle zusammen traurig oder um einen Tod gegangen, aber meine Bilder, die ich habe, haben natürlich ganz viel mit ihm, mit dem Wedi Gysi zu tun gehabt. Er war selber ein Musiker. Und dann hatte ich aber das Gefühl, im Titel kann ich es brauchen und im Leporello, im Artwork vom Album, habe ich es verwertet. Das hat mich auch nicht so schlimm gedacht. Aber auf der Bühne immer mit dem umzugehen, das war mir irgendwie nicht wohl gewesen.
Der Schmerz auch immer wieder, dass der wieder aufkommt. Ist es das?
Ja, oder dass das Thema einfach nicht aufhört. Ich will nicht immer mehr nur mit Tod und Leben beschäftigen. Das ist, ich bin umgeben von wahnsinnig viel Leben. Mit den 2 Kindern, 8 und 9. Das ist einfach die ganze Zeit am Vibrieren vor dem Leben. Mhm. Und ich will mich auf das einlassen. Nicht, ist ja altersbedingt, fängt man sowieso an, über den Tod nachzudenken. Das ist so. Aber das ist ja nicht etwas nachher wahnsinnig Dramatisches. Das ist, ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess. Man spürt, dass man jetzt in die Ecken hinein geht vom Leben, wo man sich mit solchen Fragen anders beschäftigt als mit 20.
Mit was hat es zu tun, dass eben die ersten Freunde kommen, die man muss den Tod begleiten? Oder merkst du es an dir?
Nein, es geht, glaube ich, genau um das. Es hat mal einer gesagt, plötzlich steht man in dem Teil vom Wald, wo geholzt wird. Oder, und es ist ein richtig gutes Bild. Ich empfinde es so. Plötzlich wird das Thema, dass Freunde, Freundinnen, wo man ein Leben lang irgendwie Kontakt hatte, plötzlich krank werden und sterben. Das kommt nach. Und die sind dann zeitweilig sogar noch jünger als ich. Und das ist dann schwierig, oder? Aber
es nimmt eben nicht jeden Baum, weißt du? Die einen.
Ja, das ist
haben
so.
Früher Würmer.
Das ist so, ja. Borkenkäfer.
Genau. Jetzt hast du ja 7 Songs, glaube ich, vom Album wieder rausgekickt.
Es waren 8 und 2 haben es aber noch wieder zurückgeschafft.
Das ist Universum zum Glück.
Ja. Universum ist eigentlich die Klammer, die das ganze Album zusammen hat. Und der Lümmel.
Welcher Song liegt er gerade mehr? Universum ist ja ganz fein, finde ich.
Ja, ja.
Und Lümmel
ist den liebe ich schon. Universum finde ich so würdevoll. Und der Lümmel ist eher... Das nervt mich ein bisschen. Es hat auch mit dem Thema zu tun, dass man, je näher der Zielstrich ist gekommen, der Wetti, glaube ich, schon sehr ängstlich ist geworden, verunsichert. Und hat das probiert zu überspielen mit Witzen, eine Zeit lang. Das ist nicht so, der ganze Prozess war nicht so gewesen. Nachher ist es einfach, es hat auch von Nerven. Also, aus allem irgendwie so das Überspielen und das fast übertrieben hauen und lustigen. Ich denke, oh Mann, ja, ich sage dir sicher nicht, wie man das muss machen. Es gibt ja keine Regeln dadurch. Nein. Aber mir ist schon auf den Keks gegangen, weil jedes Mal, wenn ich raus bin, habe ich gerannt, oder? Und das ist, ja, dann nervt das blöde Witze machen. Man aber die Verzweiflung drinnen spürt.
Hat er das gebraucht oder Menschen hat das gemacht, um euch irgendwie Leichtigkeit zu geben in diesem Prozess?
Nein, ich glaube wirklich, er hat das für sich gemacht, einfach weil er es verdrängen wollte. Aber das ist nachher nicht so geblieben, muss ich sagen. Es ist eine sehr, 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 sehr feine Welt geworden. Aber er hat auch so lakonische Sachen gehabt. Hat mir irgendwie mal gesagt, du, Jean-Pierre, wie stirbt man eigentlich? Ich habe das noch nie gemacht. Und so, das ist natürlich etwas wahnsinnig Lustiges und gleichzeitig etwas wahnsinnig Feines. Und ja, das waren schon starke Momente.
Das ist ja genau
er hat mir nur noch Jean-Pierre gesehen. So, das war irgendwie auch lustig.
Aus dem Nichts, oder?
Ja, nein, ich bin Hans-Peter Tauft.
Oh, stimmt, das ist der Französisch. Ja, der Welschausdruck quasi, okay, ja. Aber das ist ja genau das am Tod. Niemand weiß, wie es geht, weil man macht es nur einmal.
Ja, klar.
Und dann kann man es nicht mehr erzählen.
Ja.
Oder?
Ja, auch schon.
Das ist halt schon ein grosses Fragezeichen. Wieso hast du dich entschieden, diese Songs doch wieder drauf zu nehmen?
Weil ich hatte das Gefühl, ich habe das Thema nicht ganz ausblenden. Es war auch ein Teil von dieser Zeit. Das Album ist für mich halt schon immer auch ein bisschen, das fasst einen bestimmten Zeitabschnitt. Und dass diese Geschichte drin ist, das darf durchaus auch einen Moment haben. Und ich merke jetzt zum Beispiel, wir spielen das Universum auf der Bühne und das macht mich nicht. Bringt mich nicht in eine dumme Situation. Aber es ist schon relativ einfach, weil wir das Konzert mit dem anfangen. Dann bin ich ja sowieso nervös und lampenfiebrig und dann kommst du raus, fährst mit dem an. Dann muss ich mich nicht... Die schwierigen Momente sind ja eigentlich, wenn man vom einen Song zum anderen wechselt. In diesem kurzen Moment, dem Zwischenraum, musst die Haltung ändern. Mhm. Musst irgendwie eintunen, fokussieren auf den Song, der kommt. Und das machst du halt manchmal mit so, ich sage denen, so Triggerpoints, wo man ganz bestimmte Bilder heute ansteuert. Aber das müssen grobe sein, oder? Sonst hat es keine Wirkung.
Und das machst du bewusst?
Das mache ich seit manchem Jahr so. Es klingt manchmal besser, manchmal weniger. Aber man verliert den Song so nicht. Man fängt ihn nicht einfach an, quasi missbrauchen, so einfach abnudeln.
Du holst wie mit dem wieder so. Die Emotionen,
ich probiere dort herzugehen, wo der Song seinen Ursprung hat.
Ja.
Aber eben, es ist manchmal bin ich überfordert mit dem, kann ich das nicht.
Hast du auch ein bisschen deine Band überfordert, wo du ihnen gesagt hast, so, ich habe eigentlich 8 gehabt, aber die sind jetzt wieder weg?
Ja. Ich glaube, ich habe mich überfordert. Die Band war sehr, sehr zuvorkommend, freundlich und lieb. Das habe ich nicht einfach so erwartet. Weil das ist schon schwierig. Die haben andere Engagements auch. Die spielen in anderen Bands auch noch. Oder die geben Unterricht, was weiß ich. Und nachher braucht es natürlich eine bestimmte Planung. Wenn man ein Album aufnehmen will, dann wird das sehr prioritär in jedem Leben. Von allen innerhalb der Band. Und nachher, bringe die Agenda durcheinander. Das hat mir wirklich Schwierigkeiten gemacht. Ich habe mich geschämt. Ich hatte das Gefühl, ich bin einfach nicht zuverlässig. Das darf nicht sein, so etwas.
Das kennst du sonst auch nicht von dir?
Nein, in diesem Bezug überhaupt nicht. Das muss ich sagen. Ich habe ein grosses Verantwortungsgefühl für die ganze Band. Es ist mir wichtig, dass die alle gut leben können und dass die zufrieden sind und dass die planen können. Dass die ja, sie auch Familie hängen dran. Das tut mir, nichts als fair, wenn man probiert, verlässlich zu sein.
Und trotzdem hat es gebraucht.
Ja. Ich habe wirklich eine Aufgabe, mit der ich gemerkt habe, dass sie total easy genommen haben. Einer hat sogar gesagt, weißt du, das habe ich gerne an dir. Bei dir gibt es einfach keinen Bullshit. Wenn es nicht geht, wenn es falsch ist, sagst du einfach nein. Es ist nicht so, dass es nachher irgendwie so etwas Lauwarmes gibt. Und das hat mich schon gefreut. Sehr sogar.
Ja, das zeugt irgendwie auch von dir, von deinem Gespür. Und dem Vertrauen auch, das sie dir geben.
Also nicht wegen dem Gespür. Ich glaube, das Vertrauen habe ich total gut gespürt. Und auch die Hilfsbereitschaft nachher. Was machen wir aus dieser Situation? Oder? Und ich habe für mich selber gewusst, es ist so eine angespannte Situation, weil jetzt können wir nicht irgendwie zu 10. hoch in einem Studio sein und kreativ werden. Das, also mir gelingt das einfach nicht. Jetzt muss ein kleines Bötchen her, das wendig ist.
Agil.
Genau. Und wir haben nachher das Vierte haben wir vor allem geschafft. Am Anfang Andrew Hug am Schlagzeug mit dem Diesel gemündet, das Saiteninstrument. Ich konnte ein bisschen Saiten spielen, ich hatte noch eine Verletzung gehabt. Nachher ist der Wolfi Zwiauer gekommen. Das ist die Band, die ursprünglich mal Mekano Destruktiv Kommando heisst. So, und mit denen. Und da habe ich gewusst, da habe ich schon so gute Erfahrungen gemacht. Dass einfach unglaublich gute Musiker und sehr kreativ und viel Push können geben. Ich habe gewusst, das brauche ich. Und dann ist der Rolf Stauffacher schon mit der Technik früher dazugekommen und der Woody später mit den Bläsersätzen. Und dann haben wir angefangen, so Ping-Pong an den Bläsern zu arbeiten. Und das war super gut gewesen, dass ich das Verständnis bekommen von den anderen. Das hat mir natürlich Freude gemacht. Das ist dann auch noch blöd, oder? Plötzlich haben wir so eine Dynamik gehabt, dass wir gewusst haben, jetzt wird es eigentlich kreiert und aufgenommen. Es ist nicht lang, jetzt tun wir das üben. Und nachher gehen wir dann später nochmal ins Studio.
Das ist frisch, ja.
Aber das hat bedeutet plötzlich, jetzt ist der Wolfi am Bass und Monique ist neben uns. Und ich dachte, Scheiße, das geht nicht. Und dann müssen wir mit dem Mo schnurren. Boah, leck, ist die gut gesehen. Hey, wenn das jetzt der Weg ist, dann ist er so. Ich habe gesagt, deine Rolle ist nicht in Frage gestellt. Du bist mit in die Band, du kommst mit auf die Tour, das steht überhaupt nicht in Frage. Aber jetzt muss ich den Weg gehen. Und sie hat gesagt, wenn das jetzt der Weg ist, okay. Ich bin im Hintergrund, ich warte. Das hat mich so super cool gedacht.
Ist das Album, wenn man jetzt all diese Sachen hört, wo dich am meisten Geduld gekostet hat?
Verletzung. Ja. Das ist... Ja, ich habe es zeitweilig fast nicht mehr vertreten. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht machen, was ich wollte. Ich hatte eine Schulteroperation, vorher hat der Rippe gebrochen. Und dann konnte ich nicht mal singen. Und so. Das war so ein Mist. Oder? Und dann ist das ewig lang gegangen. Und mir hat der Marc Streit, der Hockeyspieler, hat mir gesagt, also weißt, wenn Ärzte sagen, Schultern brauchen Geduld, dann meinen sie eigentlich, viel Geduld.
Das ist ihr ja, Business, oder? Ja.
Und sagt, glaub nicht, du kommst unter einem Jahr durch.
Jetzt hast du gesagt, in diesem Dockfield dein Lebensmotto sei eigentlich so zu sein wie der Hofer.
Ja.
Der beugt sich, wenn der Sturm kommt. Und ist aber ganz flexibel und stellt sich nachher wieder auf.
Er knickt einfach nicht.
Genau, ja. Bist nicht geknickt. Bist
du schmeidig
wie der Hafer?
Also nein, das muss ich also sagen. Ich war sehr, sehr beschäftigt mit dem Umstand, dass ich daheim nicht alle Kopfscheuch mache. Die haben mich also ertragen. Ich habe mir so richtig Mühe gegeben, anständig, freundlich, höflich, zugewandt und sympathisch zu wirken. Aber meine Nerven sind so, so angespannt war. Mir hat alles extrem auf den Nerven. Mir ist alles zu nahe gekommen. Ich hatte keine Verteidigung mehr gehabt. Und ich habe vor allem gemerkt, wie stark dass ich lebe durch all diese Sachen, dass ich Musik machen kann, dass ich malen kann, dass ich zeichnen kann und so. Und alles hat irgendwie nach 15 Minuten von weh.
Malen hast du auch nicht
können. Ah, ich habe den Arm nicht mal aufgebracht, oder?
Ja, es ist hart, wenn einem die Sachen wie wehtun, die man gerne macht.
Ja, und ich habe natürlich in diesem Augenblick gemerkt, ich schreibe mir wahnsinnig viel vom Leib. All die Sachen, die mich ängstigen oder die mich verunsichern, das probiere ich halt irgendwie zu bannen, indem dass ich eine Ausdrucksform suche. Mhm. Und dann fällt er das. Das ist, oh Mann. Und dann geht es so lange. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Wir vertragen es einfach nur. Und viel, viel Schmerz mit müssen schlucken. Und dann habe ich dort auch das Gefühl gehabt, jetzt habe ich auch gerade noch einen Matschbirn oben drauf. Weißt du, so. Shit. Das hat mich fertig gemacht.
Du hast jetzt vorhin angesprochen, das Malen ist mega wichtig für dich auch. Du hast eben auch das Artwork wieder gemacht zu diesem Album. Ein 6 Meter langes Leporello, das aber, glaube ich, jetzt mehr als in der Musik der Tod und die Vergänglichkeit Thema ist.
Ganz klar, ja. In der Malerei hat mich das nicht so wahnsinnig beschäftigt. Es ist wirklich der Augenblick, also hat mich nicht wirklich beschäftigt, dass ich mit dem nicht gut Schlag komme. Weil auf der Bühne habe ich die Wechsel, oder? Das, wo ich muss die Schockbilder quasi vornehmen. Also das muss man ja nicht, aber ich mache es jetzt einfach so. Ja.
Und beim Bild hast du
nicht mal anschauen? Ja, das war für mich etwas anderes. Dort bin ich drinnen und ich lebe mit dem Thema. Ich gebe dem einen Ausdruck und eine Form und das ist alles okay. Und dann ist es fertig, das Bild. Und das Original ist etwa 12 Meter. Und nach 12 Metern ist das Bild fertig, ist gut. Dann ist es, glaube ich, ein anderer Verarbeitungsprozess, als wenn man in der Musik immer wieder reingeht.
Du malst ja jetzt wie auch zum Komponieren, zum Musik machen. Wie viele Bilder sind entstanden, bis das Album komplett war?
Also, ehrlich, es ist ja Zeichnen dabei, oder? Das ist mal einfach nicht so gut gegangen. Ich habe nicht können.
Ja, dann ist es eher der Bleistift.
Oh ja, und dort hatte ich einen Wahnsinns-Output, also gestört. Ich habe manchmal nicht pennen und nachher am Morgen um 5 Uhr hatte ich irgendwie 25 Bilder. Also, eben extrem viel. Aber das war der einzige Weg, der etwas gegangen ist.
Mhm. Aber auch das Instrument, wo du wie kannst darauf zurückgreifen kannst, weil du weißt, so die Symbiose,
ja,
die das tut bei dir, oder?
Ja, ja.
Mhm. Jetzt hast du eigentlich ja die bildnerische Kunst irgendwie länger unter Verschluss behalten als die Musik.
Mhm.
Wieso?
Ja, also im 91, wo die Schlagplatten rausgekommen ist, niemand von uns auf das eingestellt gewesen, was jetzt passiert. Und unser Leben ist komplett anders geworden. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass man plötzlich so in den Fokus von der Öffentlichkeit kommt, dass man sich interessiert für eine Person, dass der Name im Telefonbuch steht und dass alle anrufen können. So, oder? Und dann habe ich plötzlich auch ein bisschen Schiss bekommen. Plötzlich das Gefühl gehabt, die Welt kommt viel zu nahe. Und jetzt, wenn ich da noch anfange, anfange Bilder zu zeigen, Ausstellungen zu machen, ich habe mehrere Angebote gehabt, auch in Zürich irgendeine Ausstellung zu machen, Nein, das darf ich jetzt einfach nicht. Dort auch noch einen oben drauf drücken, das geht nicht.
Hast du das Gefühl, du gibst dann noch mehr von dir?
Ja, oder ich mache mich noch verletzbarer. Ich war schon recht verletzbar durch die Verunsicherung, dass das Leben so plötzlich dreht.
Hat es dich ein bisschen überrollt?
Ja, sicher. Mhm. Also, die ganze Band hat es total auf dem falschen Fuß verwünscht. Du musst dir vorstellen, wir hätten eigentlich wenn wir 1000 Exemplare verkaufen, haben wir total Schwein gehabt. Und am Schluss waren es irgendwie 150'000. Oder? Das war wahnsinnig strange.
Aber auch also schön, oder? Ist das von dem so viele Künstlerinnen und Künstler? Ja,
ja sicher. Und Kuno hat mir dann gesagt, genieß den Moment. Das ist der Beste von allen. Weil das kommt nachher nicht mehr. Also, du bist nachher, du, so unbefleckt bist du nie mehr. Oder?
Ja.
Und das, ich glaube, er hat schon recht gehabt, aber ich konnte ihn nicht geniessen. Denn. Ich hatte wirklich eher so ein bisschen Fluchtinstinkte.
Jetzt ist ja, wenn wir nochmal zu der Malerei und der Musik zurückgehen, die Malerei ist eigentlich das, was du alleine machst. Die Musik machst du in der Band. Was bist du mehr?
Ich glaube, von meinem Wesen her bin ich eher, der grafisch, gestalterisch. Ich bin der Maler. Bin ich mehr. Ich bin gewiefter, ich bin vielfältiger in der Malerei, als ich das in der Musik bin. Dort bin ich viel mehr an meinen Grenzen, wo ich von meinen Talenten. Oder auch nicht Talent. Mhm. Man merkt ja, der vielleicht ist man ein bisschen überschätzt. Oder so. Und das kann man,
Glaubst du, du bist überschätzt?
Also, weißt, wenn du selber arbeitest und merkst, dass du eigentlich mehr für einen Abfalleimer arbeitest, als dass irgendetwas rauskommt, das zählbar ist. Oder? Das löst schon etwas aus. Dann denkst du, ja, da sind meine Grenzen, ich weiss, wo sie sind. Mhm. Also, da neige ich, glaube ich, wirklich nicht zur Selbstüberschätzung. Ich weiss, ich merke jedes Mal, wo sie sind. Und es hat so Momente gegeben, wo du bist im Studio, dann spiele ich Klavier. Und vier nebendran, die aber garantiert besser spielen als ich. Und dann sagt er, hey, mach du das bitte, spiel du, das ist viel geiler bei dir. Und dann sagen die, nein, das ist eben geil, wenn es so ändert, dilettantisch klingt. Super, was, sie sagen das dir ja auch. Kannst nicht ausweichen.
Aber jetzt also auf das angesprochen, das Malen machst du im Alleingang. Die Musik ist in der Band, im Team.
Ja.
Braucht es beides? Ja, oder bist du eigentlich eher der Einzelgänger?
Ja, ich habe beide Seiten. Ich glaube wirklich, dass ich das Glück habe, dass ich beide Seiten irgendwie auch leben kann. Oder? Ich liebe das Zurückziehen, alleine sein, Klavier spielen, schreiben, malen, immer hin und her. Das Umeinanderen, sage ich gerne. Und dann steht etwas und dann kommt ein anderer Prozess und dann macht man das mit der Band. Mhm. Das finde ich natürlich wahnsinnig schön, oder? Das so das Ausweiten. Und dann, der nächste Schritt ist, dass man gegen ein Konzert geht, wo es noch einmal grösser wird mit den Leuten, oder? Wo noch die ganze technische Crew und Licht und so. Und das liebe ich dann wirklich. Das ist dann die andere Seite. Das ist vielleicht das, was man dann Rampensoll sagt. Was mir aber nicht so gefällt an mir, weil ich zu viel Schiss habe, wenn ich auf die Bühne gehe. Also eine Rampe so, werde ich dann vielleicht im Laufe vom Konzert, aber am Anfang, ich ändere auch dort, Fluchtinstinkte. Hau ab von hier! Oh, es ist gescheiter, hau ab! Die merken es nicht. Steig dir die scheisse Fenster raus. Und er trennt. Und ich sage nicht, ich kann nicht. Wir haben schon aufgestellt, die Leute sind da, ich kann nicht. Ja, ja. Das habe ich nicht immer so in so einem Extrem.
Aber, ja, ja, ja.
Aber ich staune oft, dass es so Konzerte gibt, wo ich nicht nachkomme, warum dass ich so nervös werde.
Wie äußert sich das?
Das hat nichts mit der Grösse zu tun, zum Beispiel. Das ist mir aufgefallen. Das kann ganz ein kleines Konzert sein, es kann ein riesiges sein. Beim Riesigen ist es ändert natürlich der Fall, oder?
Ja, manchmal hat es auch damit zu tun, wie man in den Tag gestartet ist, wie man sich fühlt.
Ja, oder ich hatte so Augenblicke, wo ich plötzlich Texthänger hatte, was vorher ändert nicht so gegeben hat. Es hat so eine lustige Story mit dem Max, sehr matt angeplagt. Irgendwie. Ich bin am Morgen, habe ich schon gemerkt, es fängt das Geflatter an. Und ich dachte, shit, das ist einfach viel zu früh. Das gibt den richtigen, das wird schwierig, wie die Sau. Das ist zu, meine Frau und die Kinder waren noch unterwegs, sie um die Häuser gezogen. Am Nachmittag sind sie zurückgekommen und der Max fragt irgendwie, geht's dir gut, Papa? Und ich dachte, shit, ich habe Schisse. So, ja, einfach schissen heute Abend. Ich glaube, das kommt nicht gut. Nachher sagt er, ist es das, was man sagt, das ist die Lampenfieber? Und ich sage, ja, genau. Dann sind wir sind wir übergegangen zum Raum. Er hat noch gefragt, vor was hast du Angst? Er hat gesagt, ja, dass wir irgendwie die Hosen runterfallen oder dass ich den Text vergesse und was auch immer. Es gibt tausend Situationen, wo ich die Hosen kann, oder? Nachher hat er gesagt, aha, ja, ja, ich verstehe. Dann sind wir übergegangen, haben eine sogenannte italienische Probe gemacht, wo man einfach nur schnurrt. Da spielt niemand ein Instrument. Dann redet man, dann passiert das, das Licht macht das, so. Okay. Max hat sehr interessiert zugehört. Wir sind auf die Bühne gegangen. Nachher mache ich einen unhuren Bock bei Baltmoos. Aber ich habe die Band fast flach gelegt. Oder? Sie sind alle zusammen. Warteposition, Loops, Laufen. Mehr anschauen, woher geht er. Was will er jetzt ganz genau? So. Dann haben wir die irgendwie überstanden. Und nachher bin ich ans Mikrofon gegangen und gesagt, das Problem ist jetzt einfach für mich, dass nämlich King heute im Publikum sein. Und wir haben eine totale Nulltoleranz, was Fehler angeht. Wir haben die sogenannte chinesische Pädagogik.
Die haben?
Ja, so. Dann haben die alle gerölt. Ja, die haben schon gemerkt, das war so ironisch. Ja, Fehler gibt es bei Hubers nicht. Und jetzt habe ich geschissen. So, oder? Die haben jetzt gesehen, dass ich Fehler mache. Die haben bis jetzt gemeint, die sind absolut fehlerlos. Oder? Nach dem Konzert bin ich mit dem Max heimgelaufen und der Max hat gesagt, ich komme nicht mehr nachher bei dir, ich verstehe das wirklich nicht. Du, hast du nicht gemerkt, die Leute haben ja mehr Freude, wenn du Fehler machst, als wenn du keine Fehler machst. Und so, es war so witzig, der andere hat es auf den Punkt gebracht in diesem Moment. Wenn du kannst Fehler machen, wie du willst. Das ist vielleicht sogar lustiger, wenn du im Publikum bist.
Es ist sympathisch, ja, es ist spannend.
Ja, ja.
Und es macht einem so.
Oder ich leide manchmal mit, wenn du merkst, oh nein.
Ja, ja. Aber dann kommen die Emotionen, oder? Ja, ja. Ich glaube, wenn du fehlerfrei bist, dann sind keine Emotionen
mehr. Ja, ja, stimmt.
Aber hast du das Gefühl,
es fängt mehr, jemandem einen Fehler zu verzeihen, als selber einen zu machen.
Ja, logisch. Logisch. Hast du das Gefühl, bist du nervöser, wenn die Kinder und so dabei sind?
Mhm.
Schon?
Ja, ja, sicher. Sicher.
Wieso? Einfach weil...
Ich weiß es nicht, weil sie, man sich nicht blöd anstehen.
Ja.
Ja. Und dabei ist ja die Liebe so gross, oder, dass man ja die sicher nicht abstinken kann.
Ja.
Aber man will
einfach, ja, auch, ja.
Also meine Frau will die immer probieren zu beeindrucken, natürlich.
Ihr habt ja auch ein lustiges Kennenlernen gehabt. Respektive, also du hast ja nicht mehr glaubt, dass es das noch gibt.
Ja, ja, ich war wirklich so an einem Punkt und das Gefühl hatte, will ich noch mal eine ganz so eine ernsthafte, tiefe Beziehung? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Mhm. So. Und genau in diesen Momenten, wo man, glaube ich, wirklich innerlich abhängt, kommen die Wunder. Ja. Wo ich in Spanien war und wir miteinander via SMS hin und her gefunkt. Und wir sind essen. Wir haben in unseren Gedanken haben wir zusammen zu Nacht gegessen, dort hier am Strand. Von Via Coyosa. Und das ist einfach so eine intensive, schöne Zeit gewesen. Ich habe das wahnsinnig genossen.
So fern und doch so nah.
Genau,
oder?
Genau, ja, genau.
Ja. Jetzt hast du ja eine ältere Tochter, Hanna.
Mhm.
Und eben den Max, den du vorher erzählt hast, und die Schüli. Was war anders, als du jetzt mit 54
Vater geworden bist? Ja, bei Max 53, bei Schüli 54. Mhm. Ich stelle jetzt fest, dass ich, glaube ich, ein ängstlicherer Vater bin, als ich das bei Hanna war. Ich weiss nicht genau, an was es liegt, aber ich traue irgendwie. Hey, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, es sind mehr Spinnsiechen auf der Welt, die irgendwie plötzlich meinen Kindern etwas zu leid tun. Und das merke ich irgendwie. Da bin ich plötzlich so, hey, du, ich glaube, da noch schnell begleiten. Ich bin nicht ein Helikopter-Daddy, aber ich merke einfach, lass es gehen. Die sollen die Sachen können machen, die sollen das ausprobieren.
Also wie mehr Mühe zum Loslassen?
Das weiss ich weiss es nicht. Bei Hanna hatte ich viel mehr so eine Haltung von «Yeah, probier aus, du kannst das».
Mhm.
Das sage ich bei den anderen auch, bei Max und bei Schüli, aber...
Es tut dann trotzdem.
Es ist so komisch, so in den öffentlichen Raum rauszulassen, mache ich nicht immer mit ganz reinem Herz. Aber es ist ja eine Situation. Oder? Du hörst plötzlich von der Schule her, hey, passet bitte auf, es ist ein schwarzes Auto unterwegs mit einem Pärchen, mal einer Frau. Und sie probieren kleine Schulkinder anzuquatschen. Sie können in Binnen daheim Küngeli schauen. Und so.
Die hat es bei mir schon gegeben.
Ja.
Die hat es sicher bei der Hanna
auch
schon gegeben.
Hat es auch schon gegeben, ja.
Und
aber
es
kommt einfach nach.
Eigentlich musst du dir immer sagen, bei der Hanna ist es ja super gekommen.
Ja.
Oder? Klar. Aber ich glaube, manchmal hat es.
Ich probiere schon daran zu arbeiten, das kann ich dir auch sicher sagen.
Manchmal hat es vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Ich werde auch immer ängstlicher. Vielleicht ist sie mehr, man weiss, was alles passieren kann.
Ja, das ist alles möglich. Das denke ich mir auch. Vielleicht wird man auch ein bisschen feiner.
Ja.
Oder empfindsamer. Oder vielleicht mehr ein Memme. Oder was will man dem auch immer sagen? Ich glaube schon, es hat etwas mit dem zu tun.
Machst du dir auch mit Gedanken darüber, wie lange du sie noch begleiten kannst? Gerade wenn du sagst, man wird empfindsamer. Und
ja, das war vor allem, glaube ich, eine Frage, die sehr zentral war. Was darum ging, wie die normal Vater? Will ich die Rolle noch einmal einnehmen? Und da weisst du einfach, ey, ich hänge eher hinten dran. Bin ich 20 Jahre da für sie? Oder eben mit 54? Ich weiss es nicht. Mein Vater ist mit 62 gestorben. Und so, oder dann sind plötzlich eine solche Frage. Es ist, oh Mama Mia, mal, die bringen mir Leben. So, ja, mich wahnsinnig gefreut. Es wäre auch etwas komisch, wenn ein älterer Herr eine jüngere Frau liebt und nachher sagt, ich helfe eigentlich nicht mit den Kindern im Fall. So, dann lass dich doch nicht auf die junge Frau ein, wenn die plötzlich einen Kinderwunsch hat, dann musst du liefern, Baby. Sonst kannst du es gleich sein, oder?
Magst du auf die Bäume auf und so? Oder machen wir einfach andere Sachen?
Die gehen auf die Bäume, muss ich ja nicht
sagen. Du bist unten mit dem Fangnetz.
Nein, schau zu. Nein, das ist ja, ich finde das ist zum Beispiel auch wichtig. Oder? Ich sage den Kindern manchmal, hey, Papa, kommst du ein bisschen raus, kannst du shooten? Nein. Du Zeitung lesen hier, weißt du? Die können zusammen shooten. Die können auch, manchmal mache ich das natürlich schon, klar. Aber nicht immer. Ich habe auch das Gefühl, die Kinder können alleine spielen.
Ja. Hast du jetzt an deinem Lebensstil etwas geändert, weil du gedacht hast, hey, ich will so lange wie möglich ja noch shooten können?
Ja, schon. Also, ich lebe nicht mehr so exzessiv, wie ich früher gelebt habe. Mit allem Möglichen. Oder? Schon. Mal. Und gleich. Man kann nicht nur noch auf dem Schlauch stehen. Oder? So. Ja, ich brauche dann einfach manchmal einfach so Momente vom totalen Ausbruch. Und dann ist alles auch wieder gut. Und dann kann ich wieder ein bisschen ruhiger sein.
Wie haltest du dich gesund?
Ja, ich glaube, schon in erster Linie halt durch das, dass ich junge Leute um mich herum habe, die mich sehr beflügeln. Und nachher mein Job, das bewegt mich. Aber ich bin nicht der, der sich wahnsinnig gerne bewegt. Im Kopf schon, aber ich spiele jetzt zum Beispiel auch kein Tennis mehr. Das heisst, meine Zeit ist auch ein bisschen beschränkt, weil das ist ein Schulalltag und alles, das ist alles auch da. Wenn die Kinder in der Schule sind, dann bin ich am Bögeln, kann ich nicht Tennis spielen. Dann male ich. Dann
das sind ja so Prioritäten. Ja, man sicher will rum sein, wenn man kann.
So, wie ich zum Beispiel aber auch sagen, wenn wir so viel unterwegs sind, bei viel ausser Haus, dann komme ich heim und dann gehe ich nicht irgendwie auf Gas. Das gehört einfach nachher nicht mehr rein. Dann will ich daheim sein, will ich das irgendwie reinziehen, was da alles ist.
Ausser eben die ein, zwei Mal, die es dann braucht, um ein bisschen auszubrechen.
Ja, genau.
Lass dir die zu durchgehen.
Ja, ich glaube, sie weiss einfach, dass es auch braucht. Sie ist wahnsinnig, wahnsinnig grosszügig und mir zugewandt, dass sie das. Sie sieht mich einfach als Mensch, wer ich bin. Und sie sagt, da muss niemand in den Weg stehen. Das zieht er jetzt durch. So, und dann ist es auch wieder gut.
Erkennt dich, ja. Sie hat etwas Unschönes von dir gesagt. Ich weiss nicht, ob du das jetzt gerne hörst. Du kannst nicht nur gut trösten, sondern auch die Menschen um dich herum besser machen. Ist das deine Superkraft?
Sie empfängt das so, aber ich habe eher das Gefühl, ich profitiere wahnsinnig. Die Menschen um mich herum machen mich besser. Das fällt mir auf. Also wenn du wie bei Ochsens so eine Teamarbeit erlebst, dann weißt du einfach, dass der Zuspruch oder das, was mit Ochsners passiert, das kann keiner von uns allein. Niemand. Das funktioniert, weil wir einander unsere Talente schenken oder unsere Kraft. Es funktioniert auch, weil wir Glück haben, oder? Das darf man nicht vergessen. Es gibt gewisse Sachen, die sich auch einem Schicksal unterordnen, finde ich. Ja. Und dann ändert eben das Gefühl, sie machen mich besser, als dass ich die Menschen besser mache.
Aber das mit dem Trösten, vielleicht jetzt auch gerade mit dem
also guten Freund. Ich weiss es nicht, ob das stimmt. Wirklich, zu sagt es, aber mir fällt auf. Oder? Jemand, der tröstet, der gibt in diesem Augenblick Halt und gibt ein Gefühl von Sicherheit und eine Anteilnahme. Mhm. Und sagt nicht, hey, das ist nicht so schlimm oder so. Das ist Empathie, einsteigen, das kann ich, das habe ich schon. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel einen ganz riesengroßen Mangel beim Trösten.
Der wäre?
Dass ich immer selber anfange zu rennen. Es bewegt mich so, wenn jemand traurig ist. Und das ist nicht unbedingt. Oder? Das heisst, ich steige ins gleiche Boot.
Ja, ich weiss.
Und trösten ist eigentlich nicht im Boot drin sein, aber das Boot haben. Oder? Ja. So.
Das heisst, im dich selber trösten bist du auch nicht der Grösste. Im Fall.
Das bin ich nicht. Oh.
Wie war das in den Zeiten, wo es dir schwer gegangen ist, hast du dich dort auch selber wie nicht auffangen
können? Ich habe keinen Zugang gehabt zu mir, denke ich mir.
Einfach ich verloren?
Habe, ja, ich habe mich ganz schwer da mit allem. Ich hatte keine Energie gehabt und ich habe mir das nie vorstellen können. Was ist eine Depression? Mhm. Wie sie ausgelöst wird, das kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Es braucht irgendwie vielleicht ein Erlebnis, oder man kann es glaube auch medizinisch relativ klar begründen und verstehen.
Ich glaube, aber es braucht nicht immer ein Erlebnis. Aber in deinem Fall war es so, oder?
Ja, in meinem Fall war es so. Aber dann bist du so energielos. Also, du kommst fast nicht zum Bett aus und denkst die ganze Zeit, oh Mama, ich will nicht raus, ich will nicht raus, ich will nicht zu diesen Leuten, ich will nicht, dass der Tag kommt und so.
Das hast du auch von dir nicht gekannt?
Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Es war wirklich recht schockierend gewesen, plötzlich. Und natürlich hatte ich auch Schissen gehabt. Im Sinn, das hätte ja nicht unbedingt geholfen, dass man weiss, wie viele Leute das quasi jetzt von dem Ochs abhängig waren, oder? Und das Gefühl von Verantwortung verliert man ja nicht. Gleichzeitig.
Für die Band,
in der Depression,
aber auch für die Familie.
Ja, oder für die Familie. Ja. Mhm. Und ich war einfach wahnsinnig traurig, dass etwas, das ich als so tief und innig empfunden habe, plötzlich auseinanderbricht. Einfach so. Ich glaube, in Doku habe ich gesagt, es ist mir vorgekommen wie ein Müdigkeitsbruch, wo etwas so lange strapaziert wird, bis es hat gehen. So. Und da bin ich einfach vor dem Scherbenhaufen gestanden. Es hat mir richtig den Boden vorgezogen.
Wie die Liebe verloren gegangen
ist. Ja, ich habe mir natürlich aber riesige Sorgen gemacht. Und Hanna, wie steckt sie das fort? Oder? Das hat mich sehr verunsichert. Mhm. Das ist ja eine Trennungssituation. Es geht ja dort ganz stark um die Kinder. Das, was mit ihnen passiert. Mhm. Und da wollte ich natürlich nicht, dass sie Schaden nimmt. Mhm.
Hast du diese Gefühle nachher je wieder gehabt?
Welche Gefühle, Mensch?
Einfach die Schwere, die Müdigkeit, die Angst.
Mhm, ja, noch einmal. Während Corona hatte ich so einen Anfall gehabt. Also wirklich, da habe ich zum Beispiel auch noch mal Medikamente genommen. Mhm. Allerdings war es eine etwas harmlosere Geschichte. Mhm. Man hat dem sogenannten eine situative Depression gesagt. Und es hat mit dem zu tun gehabt, dass ich relativ zügig hatte. Gewusst, wo der Lockdown ist. Also wir kurz vorher haben wir aufgehört zu spielen, weil ich also am 24. März wir hatten noch zwei Konzerte gehabt, wo die sind zugesichert waren. Regierungsstatthalter und der Kantonsärztin hat es freigegeben. Wir haben im Bierhübeli gespielt. Knapp unter 1'000 Leute. Ich sagte, ich kann jetzt noch machen. Und ich bin, wir haben 8 Mal gespielt, in der 2. Woche haben wir Konzerte wieder angefangen, am Mittwoch. Und ich habe gemerkt, dass irgendetwas ist jetzt anders, ich bekomme Schiss. Und zwar bin ich dann am Donnerstag ins Bierhübeli gegangen und gesagt, hey, ich schaffe es nicht. Die Vorstellung, ja, man hat ja nichts gewusst, oder? Man hat ja nicht wirklich, man hat die Bergamo-Bilder gehabt, plötzlich. Und vorher, ich dachte, es ist ein bisschen übertrieben, alles so. Mhm. Und plötzlich war das Gefühl weg, das ist nicht übertrieben. Und ja, plötzlich, ich bin dort hergekommen und gesagt, hey, Freunde, ich schaffe das nicht, die Vorstellung, wenn von hier etwas ausgeht. Wenn plötzlich Leute sterben, die an unser Konzert kommen. Und das war so ein Shit, oder? Und ja, plötzlich hat sich alles verändert bei mir. Das und dann aber, haben wir abgebrochen. Und nachher habe ich, ja, also wir haben Donnerstag noch gespielt und Freitag und Samstag haben wir ausfallen. Ja. Und dann bin ich der Einzige weit und breit in der Band, der gesagt hat, es gibt keine Festivals und es gibt auch keine Herbsttour im Fall. Wetten. So. Mhm. Nachher.
Na, shit. Und dann ist das wieder zurück.
Und dann habe ich Schiss bekommen, einfach, weil ich gewusst habe, jetzt ist so viel Musikerinnen, Techniker und so, die sind jetzt auf Eis. Und da passiert jetzt ganz lange nichts. Da sind noch keine Zahlungen von irgendjemandem. Mm. Und es hat mich einfach wirklich trist gedünkt, als ich sehe, wie viel die gebügelt haben und so. Und jetzt zu wenig Kohle auf der Seite haben, für eine längere Hunger- und Durstphase zu überstehen. Das hat mich auch gedünkt. Ich hatte Freunde im Umfeld, die ein Programm hatten, neu wollen starten. Stopp. Also die konnten es nicht ein einziges Mal aufführen. Der andere sagt zu mir, hey Bühne, ich habe 2.500 Stutz auf dem Konto. Das ist scheiße. Mhm. So, oder? Und genau mit diesem Bild auch, das geht lang. Das geht lang, bis wir wieder auf der Bühne stehen. Das hat mich nicht richtig reingenommen. Ja, nicht panisch, aber ich habe mir wirklich sehr Sorgen gemacht.
Mhm. Hat er irgendwo durch vielleicht Erfahrungen aus der ersten Krise, die du hast, dann geholfen, dass es nicht mehr so? Oder kann man das nicht? Dort ist zwar noch eine andere Situation.
Es ist auch nicht so, ja, es ist auch nicht so ein wuchtiger Schlag gewesen, natürlich. Jetzt für mich. Wir haben aufgehört zu spielen, es hat mich richtig angeschissen gerade. Wir waren noch in diesem Tourflow drin. Und wir haben gewusst, oder? Also alles in allem waren es 10 Konzerte, die wir nicht gespielt haben. Aber dann im Sommer, das waren dann viele, alles in allem. Und wir haben auch gewusst, wir holen die alle nachher. Und zwar einfach, weil, was nützt es dir, wenn die Veranstalterszene kaputt geht, weil die Clubs alle zusammen, oder was weiß ich, nur Clubs, dass die einfach zu Grund gehen, Konkurs gehen. Und ich wusste, wir gehen die alle nachholen. Und ich auch gewusst, es wird mich anschiessen. Einfach, wenn ich 2 Jahre später noch Konzerte machen kann, einfach zum nachholen. Es wäre für mich besser, wenn wir jetzt einen Push machen und ein neues Album in Angriff nehmen. Das ist halt auch so nicht gegangen. Mhm. In dem Sinne ist dann das MTV-Projekt für uns super gut gekommen. Ja,
und jetzt sind wir wieder auf Tournee und es ist schon wieder bis im Sommer alles ausverkauft. Macht dich das stolz?
Ja, schon. Mal schon, klar. Nein, ja, stolz, ich weiß es nicht. Es ist wahnsinnig schön, wenn du einen Job machst. Das könntest du jetzt auch so als Metallbauschlosser, das könntest du auch erleben. Oder was auch immer. Wenn du einen Job machst und die Leute sagen, hey, das ist so geil, das ist so gut, das könnte jetzt ein Dachhänu sein am Haus. Und dann sagst du im Spengler, leck, habe ich Freude, so einen wunderbaren Dachhänu. So, weißt du? Oder eine Tür oder einen schönen Tisch, wo man ist dran. Das, wenn du das Loben bekommst, das, ist einfach, das tut einfach gut. Und du, stell dir vor, wenn du einen Job hast, den du anfasst, du fährst jetzt gerade an zu arbeiten und hast schon Applaus. Du hast noch nichts gemacht. Du musst dir das als Schlosser probieren vorzustellen. Du kommst in die Werkstatt, laufst an die Werkbank her und alle zusammen rundherum sagen, hey, du meinst, motiviert kommt der Huber in die Werkstatt, der Schlosser hat heute irgendwie ein Aluminiumtor. Hey, das würde auch nicht so gut tun.
Aber für euch Musiker und Musikerinnen ist das ja auch mega, mega wichtig. Also das Live-Business ist ja wie das, wo man noch davon leben kann. Da habt ihr schon, ich wollte jetzt nicht sagen Glück. Glück klingt immer so, als würde es einem zugerührt werden. Aber das ist eure Stärke natürlich auch.
Ja, aber das heisst auch ganz viele andere Bands. Wenn ich in der Veranstalterszene rumhöre, hört man viel. Es ist etwas noch immer nicht balanciert seit Corona. Viel Zuspruch bleibt aus. Also, es kommen nicht mehr gleich viele Leute an die Konzerte, bei den meisten Bands.
Mhm. Aber eben bei uns ist es anders, weil Patente Ochsner auf dem Guichet ist für viele das Nonplusultra, das man kann erleben kann. Auch jetzt letzten Sommer wieder.
Ich glaube, es hat auch mit dem zu tun, wenn ein Festival so läuft, dass mehrheitlich ein Tisch auf der Bühne steht und irgendwelche elektronischen Gerätschaften. Es sieht halt schon nicht gleich geil aus wie neun Leute, die irgendwie vor sich her schwitzen und spinnen. Nichts gegen diese Art von Musik, aber das hat tatsächlich visuell ein bisschen weniger hergegeben.
Das stimmt.
Ja, weißt, es stört mich in diesem Fall wirklich nicht. Ich finde tatsächlich, das Festival, die werden sich immer verändern. Die bleiben nicht immer so, wie sie sind. Und es geht ja auch darum, das gehört doch zum Leben. Das muss doch auch so sein. Es nicht immer gleich läuft. Wegen dem habe ich das letzte Mal auf dem Gurt gesagt, wer weiß, vielleicht ist es das letzte Mal. Aber ich will es jetzt einfach auch geniessen wegen dem. Es könnte sein, dass man plötzlich konzeptuell nicht mehr in so ein Festival hineinpasst, was sie eigentlich okay finden. Die können sagen, wie sie ihr Festival wollen.
Macht dir das cool. Keine Angst?
Nein. Ich glaube wirklich, das ist etwas, vielleicht glaubst du mir das nicht, aber wenn du anfängst mit Musik, wenn du sagst, nichts Stallhaltung, wir gehen in die freie Wildbahn. Das ist Risiko immer. In einem nervösen Geschäft 1991 in der Musikszene, da hast du immer damit rechnen müssen. Wir hatten fast nur solche Vorbilder, die 3-4 Jahre über oben waren. Und dann hat es die Band plötzlich nicht mehr gegeben. Mhm. Und so. Mit diesem Bild bin ich gestartet. Und ich habe immer gedacht, ja, irgendwann fällt der Zuspruch zusammen. Du bist nicht immer top aktuell, zuvorderst vorne. Und die Welt bringt neue Leute. Und die hören andere Musik. Das ist okay, das muss so sein. Das macht mir nicht Angst. Das ist ein Gedanke, den habe ich schon integriert, schon lange. Aber solange es geht, ist es natürlich wahnsinnig schön. Ja, und das geniesse ich. Vielleicht werden irgendwann die Clubs kleiner. Und die Band vielleicht wird doch kleiner, das weiss man nicht, oder? Ja.
Du hast gesagt, die Welt bringt neue Leute. Auch bei dir in der Familie hat es noch mal ein neues Menschen gegeben. Du bist jetzt auch noch Grossvater.
Ja, ja.
Was macht noch die Rolle mit dir?
Ja, es ist noch schwierig. Ich fühle mich dort nicht als Grossvater. Noch ganz strange, weil Hanna hat zwei Kinder in einem ähnlichen Range vom Alter wie zu und ich. Oder? Also, wenn wir zusammen sind, habe ich eher das Gefühl, es ist so ein bisschen wie eine Sippe. Also,
es ist ein Patchwork.
Nein, es ist laut und es ist bewegt, alles zusammenkuttert, da so rum. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, so wie bei den Höhlenbewohnern. Also.
Hast du denn dort auch wieder Mühe zum Gehen, also aus dieser Sippe, auf Tournee, wenn es wieder so wie jetzt, oder in die grosse Schweiz?
Es ist die Übergänge sind manchmal wirklich schwierig. Weil es so schön ist mit denen. Weil es so innig ist. Ey, das glaubst du jetzt nicht. Die verblüffendste, die absurdeste Situation war, gerade vor kurzem, als wir in Basel gespielt haben, bin ich am Donnerstag gegangen und wusste, die kommen nach der Schule, fahren sie auf Basel. Also, ich bin am Morgen um 11 Uhr bis am Nachmittag um 2 Uhr vom nächsten Tag bin ich ohne sie. Und wir sind alle zusammen am Tisch gesessen und haben Augenwasser gehabt. So, wenn das Foss angeschaut hat, spinnt es denn, oder was? Dann sind sie am Nachmittag um 2 Uhr in Basel gewesen, im Hotelzimmer, alles tiptop am Abend. Dann sind sie bei zwei Gigs dabei gewesen und am Sonntag sind wir nachher heimgefahren, alles tiptop, wunderbar. Und dann passt es noch vor. Nein, für mich soll ich schon jetzt.
Aber dann schaut ihr, dass ihr das immer so gut wie möglich irgendwie könnt dich begleitet machen quasi.
Ja, 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 ja. Also, Julie hat jetzt zum Beispiel das schwere Gefühl, sie hat, weil Zu ist eigentlich eine ausgebildete Lehrerin, oder? Und Julie sagt, Mama, wir sollten einfach wie eine Zirkusschule sein, oder?
Wie im Zirkus, Knie, die haben die an Schulwagen.
Ja, immer mit.
Bin ich auch schon gewesen,
ja. Immer mit. Mhm. Ja.
Ja, vielleicht wäre das ja ein Projekt für die nächste Tournee, wer weiß.
Ja. Ich hätte wahnsinnig Freude, aber ich glaube, es ist nicht so gescheit. Ich finde das soziale Umfeld eigentlich noch wichtig.
Und du hättest dann auch die schlotternden Knie immer auf der Bühne, weil sie nicht mehr dabei wären.
Ich würde mich dann wahrscheinlich daran gewöhnen.
Genau. Ich wünsche euch eine ganz schöne Tournee, ganz viel Erfolg mit dem Album.
Danke, Sina.
Wie schön bist du da gewesen.
Merci. Gleichfalls.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast@schweizer-illustrierte.ch.